Der Deutsche Filmpodcast. Filme, Serien und mehr mit Janosch.
Hallo, na? Ah nee, darf ich nicht sagen, ich bin ja gar nicht Luke. Hallo, schönen guten Tag, schönen guten Abend oder wann auch immer ihr das hier hört. Ich bin's, Janosch, ja, der Echte. Ich begrüße euch heute hier alleine aus dem digitalen virtuellen Podcast-Studio, was ich mir ja eigentlich immer mit Luke teile. Der ist aber irgendwie nicht da. Weiß auch nicht, mal wieder keine Zeit. Ich habe einen Slot gefunden für mich, bin ja auch sehr ausgebucht eigentlich, aber ich dachte mir, das lasse ich mir nicht nehmen, denn ihr wollt ja auch wissen, was da draußen in der Kinolandschaft und Heimkinolandschaft weiterhin los ist, auch wenn wir ja offiziell eine kleine Sommerpause eingeläutet haben. Das betrifft aber vor allen Dingen den Podcast zu zweit. Wenn einer von uns beiden dann doch mal was Wichtiges oder seiner Meinung nach Empfehlenswertes oder nicht Empfehlenswertes gesehen hat, dann gibt's hier natürlich trotzdem weiterhin Folgen. Wir wollen ja up-to-date bleiben. Und so ist es dann diese Woche auch bei mir. Denn ich habe was für euch im Kino gesehen, ich habe was für euch im Heimkino gesehen, was vielleicht den einen oder anderen interessieren könnte. Da, wie gesagt, Luke nicht dabei ist, müsst ihr jetzt mit mir vorlieb nehmen. Ich habe das Ganze Janoschs Traumfabrikstunde genannt. Nur ein cleveres, aber witziges Wortspiel. Ich weiß noch nicht, ob wir auf eine Stunde Laufzeit tatsächlich kommen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie sehr ich mich dann gleich bei den Titeln, die ich hier besprechen werde, wieder in Rage rede oder halt auch nicht. Vielleicht finde ich auch viel Lob, man weiß es noch nicht. Ich habe das Ganze einfach mal so genannt, weil es auf der Hand lag. Und mal sehen, wie viele Folgen es davon gibt. Nur so viel. Nächste Woche wird es sehr wahrscheinlich auch wieder eine geben mit zwei Kinotiteln. So viel sei schon verraten, welcher es sein werden. Dazu dann nächste Woche hoffentlich mehr. Diese Woche soll es dann aber in meinem kleinen eigenen Podcast um folgende Titel gehen. Im Kino habe ich dabei Ariel, die Meerjungfrau. Und nein, nicht den Zeichentrickfilm von 1989, den ich jetzt zum ersten Mal im Kino gesehen habe, sondern ihr habt es mitbekommen, Live-Action-Remake Disney, ganz groß ja drin in den letzten Jahren, alle ihre Klassiker neu aufzunehmen mit mehr oder weniger echten Menschen, viel CGI natürlich immer noch dabei. Ariel habe ich dabei, dann im Heimkino für euch Still, a Michael J. Fox Movie, wie Stammhörer dieses Podcasts ja sicherlich wissen, dass Michael J. Fox aufgrund seiner Darstellung des Marty McFly in Zurück in die Zukunft natürlich bei mir ganz besonderes Ansehen und Interesse genießt, deswegen musste ich natürlich den Dokumentarfilm bei Apple TV Plus mir anschauen über Michael J. Fox, dazu dann auch gleich mehr im Heimkino und dann habe ich noch die ersten Folgen von Dead Ringers, auf Deutsch die Unzertrennlichen, mir angesehen, eine Horror-Miniserie mit Rachel Weisz und Rachel Weisz, genau, dazu dann auch gleich mehr. Wir starten aber, würde ich sagen, mit dem Kinobereich, weil sehr kontrovers diskutiert im Vorfeld und jetzt dann endlich ab morgen überall in den Kinos Ariel, die Meerjungfrau. Ich habe es ja eben schon gesagt, ist ein Remake von dem Zeichentrickfilm, dem gleichnamigen Zeichentrickfilm von 1989, den vermutlich jeder kennen wird, wenige vielleicht noch nicht gesehen, aber vom Namen her auf jeden Fall ein Begriff. Ariel, die Meerjungfrau, ist ja vor allen Dingen basierend auf einem Märchen, auf einer Erzählung von Hans Christian Andersen und zählt eigentlich für mich auch zu einem der absoluten Disney-Klassiker. Während ich das hier so erzähle, gucke ich auf meinem Schreibtisch auf eine Minifigur des Fisches Fabius, der auch im Live-Action-Remake wieder dabei sein wird. Wir haben da, Luke und ich, in der letzten Folge, glaube ich, war es auch über die Charakterposter zum Live-Action-Remake schon gesprochen, wo auch Fabius abgebildet ist. Und da hatten wir ganz, ganz große Angst, was das denn werden könnte. Auch einer absoluter Sympathieträger im Originalzeichentrickfilm war Sebastian, der französisch sprechende, was ist es? Hummer, Krabbe, Krebs. Und die Möwe Scuttle gibt es natürlich auch jetzt wieder. 24, sind wir 24 Jahre später? Lass mich mal kurz rechnen. 10, 2, nee, 34 Jahre. Ach du liebe Zeit. Sind alle natürlich mit dabei und das, was am meisten Kontroverse im Vorfeld ausgelöst hat, war tatsächlich die Besetzung der Hauptfigur Ariel. Wir erinnern uns zurück an den Zeichentrickfilm. Weiße Haut, feuerrote Haare, einen fliedermuschelfarbenen, kann man das BH nennen, ich weiß es nicht. Und dann wurde jetzt neu in der Hauptrolle gecastet, dann tatsächlich. Wenn wir kurz gucken bei IMDb, wer das Beste, doch, hier ist er doch. Wurde jetzt neu gecastet in der Hauptrolle. Ja, eine nicht weiße Schauspielerin. Und zwar ist es diesmal Halle Bailey, nicht zu verwechseln mit Halle Berry, ganz wichtig. Halle Bailey ist halt Ariel und ist dunkelhäutig und es gab bei Twitter unter anderem ja Aufrufe mit dem Hashtag NotMyAriel. Also ich dachte, gesellschaftlich wäre man dann doch ein bisschen weiter. Man kann sich natürlich immer noch drüber streiten, ob das jetzt eine gute Besetzung ist, aber aufgrund der schauspielerischen Leistung eher, weil Meerjungfrauen so per se, habe ich ja auch noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Deswegen, erstmal kein Problem. Halle Bailey hat unter anderem schon mitgespielt in der Serie Grown-ish, im Kurzfilm Why the Sun and the Moon Live in the Sky und ja, in verschiedenen Musikvideos, jetzt auch ihre erste große Kinorolle. Und sie ist halt Ariel. Weiterhin mit dabei, und das wird jetzt ganz interessant, ist als Ursula, also als böse Tante von Ariel, ist diesmal Melissa McCarthy. Und auch hier muss ich ja wieder sagen, Stammhörer dieses Podcasts wissen vielleicht, dass sie nicht unbedingt zu meinen Lieblingsschauspielerinnen gehört. So, und jetzt kommt das große Aber. In der Rolle der Ursula im Live-Action-Remake von Ariel ist sie für mich eine der besseren Schauspielerinnen im Film und für diese Rolle absolut prädestiniert. Warum das so ist, das erzähle ich gleich noch. Weiterhin haben wir mit dabei, als König Triton ist Javier Bardem, ja, auch ein Name. Prinz Eric wird gespielt von Jonah Howard King, so muss ich selber mal gucken, Little Women, in der Miniserie war er dabei, die unglaublichen Abenteuer von Bella, dieser niedliche Hundefilm, da hat er Lukas gespielt, ne, also ist so ein quirliger Jungspund, natürlich gut aussehend, damit sich Ariel auch rein verlieben kann, ne? Muss ja sein, ist ja klar. Als Stimmen im Original vielleicht noch ganz interessant, da heißt ja auch der kleine Fabius, heißt ja im Original Flounder. Ja, wird gesprochen von Jacob Tremblay und Scuttle die Möwe, gesprochen von Awkwafina, eine Lieblingsdarstellerin von unserem lieben Luke, wie ihr ja wisst. Und da haben wir also einen ganz namhaften Cast schon mal zusammen. An der Regie ebenfalls niemand Unbekanntes, und zwar Rob Marshall. Rob Marshall, ja, vor allen Dingen für seine Musical-Filme bekannt. Zuletzt vor allem Mary Poppins Rückkehr, dem Sequel zu Mary Poppins, hat er gemacht. Chicago hat er Regie geführt. Into the Woods hat er gemacht. Nein, war er dabei. Und wenn mich doch nicht alles täuscht, ach ja, Pirates of the Caribbean, Fremde Gezeiten, hat er auch inszeniert. Und Die Geisha auch gemacht. Ja? Also kennt sich aus in dem Metier, worum es hier geht. Und für einen Musical-Film, was der neue Ariel auch weiterhin ist, gar nicht so verkehrt. Ja, was haben wir inhaltlich? Große Veränderungen zum Original von 1989 gibt es tatsächlich eigentlich nicht. Ariel, ja, also quirliger Teenager, der mit seiner Brigade da unter dem Meer lebt. König Triton versammelt da immer alle und sie ist so ein bisschen rebellisch unterwegs, weil sie auch die Welt oben eigentlich mal kennenlernen will. Also die Menschen, wie die so leben, und sie wünscht sich eigentlich nichts mehr, als auch mal an Land zu sein. Und findet ihr Dasein im Meer da unten so ein bisschen trist, hat zwar mit hier der Krabbe Sebastian und Fisch Fabius nette Freunde, die sie auch unbedingt davon abhalten wollen, aber es reizt sie einfach mal was Neues auch auszuprobieren, was Neues zu sehen. Und als sie dann natürlich da den Erik sieht, den Prinz Erik, ach, da ist es um sie geschehen. Und wie es dann halt so mal ist, in der Familie gibt es halt nicht nur Gute, dann haben wir nämlich die böse Ursula da unten und die denkt sich, na, wenn die Kleine unbedingt an Land gehen will, dann erfülle ich ihr doch den Wunsch. Aber zu einem Preis natürlich, denn Ariel muss ihre Stimme im wahrsten Sinne des Wortes dafür abgeben, dass sie an Land gehen darf, ist also, wenn sie hochkommen will, stumm. Dafür hat dann Medusa aus dem Meer, Ursula, halt eigentlich das, was Ariel ausmacht, nämlich eine unfassbar schöne Singstimme. Ja, und dann geht es darum, wenn sie die zurückhaben will, muss sie innerhalb von 3 Tagen es schaffen, dass sich der Prinz auch in sie verliebt und ihn küssen. Erst dann ist ja ihr Fluch, nenne ich es jetzt mal, wieder aufgelöst und alle sind glücklich, alle sind froh und ach, ihr kennt das doch. Der Look diesmal natürlich geprägt von künstlichen Landschaften unter dem Meer, das sieht natürlich alles ordentlich aus. Ich habe ihn in 2D geguckt, in 3D läuft er auch. Kann mir vorstellen, dass er dadurch nochmal an Tiefe gewinnt. Ich bin ja selber auch 3D-Fan, wie der eine oder andere vielleicht weiß. Das sieht alles sehr ordentlich aus. Auch die Haare hier gerade von Javier bei dem, auch der Bart, ne, der bewegt sich da im Wasser so, wie man es vermuten könnte, wie sich Haare im Wasser nun mal bewegen. Es ist sehr bunt da unten. Auch das ist aus dem Original ja bekannt, die verschiedenen Fischarten, alles natürlich reines computergeneriertes Bild, sehr farbenprächtig, mir hin und wieder schon fast ein Ticken too much, also auch dann wird natürlich da performt und getanzt, das muss man dann schon wollen und an sich heranlassen, für Disney-Fans weniger ein Problem, für vielleicht diejenigen, die sowas nicht alltäglich gucken. Und der ganze Film, das sei auch schon mal angemerkt, geht 2 Stunden 15, also sehr lang. Ich sage nur im Vergleich zum Original, der ging knackige 83 Minuten mit Abspann, wohlgemerkt. Also fast die doppelte Laufzeit hier. Wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, dass das nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal sein muss, wenn das so ist. Auch hier würde ich sagen, eine straffere Laufzeit hätte dem Ganzen auf jeden Fall gut getan. Jetzt kommt für mich so ein kleiner Punkt, das hätte ich selbst nicht gedacht. Also ich habe es schon mal angesprochen, dass ich ja von Melissa McCarthy als Ursula absolut begeistert war, weil das für mich ihre Rolle war. Sie nervt da auch nicht drin, sie ist da voll in Kostüm und lebt da meiner Meinung nach ihre Stärken auch aus, was sie als Schauspielerin kann. Richtig diabolisch, schön böse, singt auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie es selber gesungen hat, aber hat auch ihre musikalischen Einlagen da. Ist mit ihrem Kopf auf so einem computergenerierten Oktopuskörper natürlich montiert. Das sieht mal mehr, mal weniger rund aus. Aber es passt einfach alles rein und sie macht das wirklich gut. Und sie hat jetzt auch nicht so immens übermäßig viele Szenen, dass es irgendwie zu einem nervigen Problem werden könnte. Und für mich eine absolute Überraschung und Begeisterung in diesem Film. Auch Ariel selbst, Halle Berry, super sympathische Frau, glockenklare Stimme, ist einfach grundsympathisch, macht das auch wirklich toll. Das ist eine große Bürde, weil wenn du im Vorfeld schon mit so viel Shitstorm irgendwie bedacht wurdest, obwohl noch keiner irgendwas von dir gesehen hat, obwohl du noch gar keinen Handschlag gemacht hast, es ist immer schwierig, aber man merkt, finde ich, ihre Spielfreude an und überhaupt gar keine Kritik an dieser Besetzung, ganz im Gegenteil, also ist eigentlich, passt sie da gut rein. Die erste Stunde muss ich aber sagen, und das ist irgendwie, finde ich das seltsam, weil es ja eigentlich bei Ariel eben um die Unterwasserwelt auch geht, da hatte ich weniger Spaß als dann in Hälfte 2. Vielleicht liegt das auch daran, dass erst ab Hälfte 2 so richtig auch die Figuren des Fabius, des Sebastian und Scuttles dann zum Tragen kommen, die natürlich Ariel in jeder Form beschützen und unterstützen wollen, wenn sie dann an Land ist. Da funktionierte dann für mich erstmal so richtig der Witz von Ariel. Der kam dann auch immer mehr zum Vorschein, als noch in erster Hälfte die doch weitaus düsterer geprägt war, weil natürlich auch König Triton zornig ist, was seine Tochter da jetzt macht, dann mit Ursula sehr düster, ne? Klar muss man das erstmal alles hinführen auf dann eben die Spielzeit an Land, aber da hatte ich mehr Freude dran. Da gab es dann auch mehr Slapstick-Einlagen, gab immer noch mal ein paar Musical-Einlagen und machen wir uns nichts vor. Wir kennen ja alle die Geschichte, wir wissen alle, wie die Geschichte ausgeht, von daher auch keine große Überraschung, was das alles angeht. Witz, ja. Scuttle, ich fand's ja gut. Man merkte dann auch hier, wurden neue Songs geschrieben. 4 neue Songs gibt's jetzt im Live-Action-Remake zu hören. Einer davon, meiner Meinung nach, auf Scuttle, die mit Awkwafina dann ordentlichen Rap hinlegt. Ich fand den auch sehr gelungen, sehr lustig. Und Alan Menken, den ja unser lieber Luke schon interviewen durfte, auch wieder zuständig für den kompletten Score. Ansonsten gibt es natürlich liedertechnisch das, was wir auch aus dem Originalfilm kennen. Under the Sea, unter dem Meer ist dabei, ist natürlich ein absolutes Highlight-Lied. Auch dann das Lied, was Ariel singt, ne? Titel, irgendwas mit Above. Ja, ihr werdet jetzt sagen, ist doch klar, wie das heißt. Ich schlag es doch jetzt für euch live nach Part of Your World. Ja, ganz toller, emotionaler Song und davon lebte auch schon Ariel früher, davon lebt der Film jetzt. Inszenatorisch ist das alles sehr nicht einfach, würde ich nicht sagen, aber sehr auf Nummer sicher. Also, da gibt es überhaupt nichts Überraschendes, überhaupt nichts, was weh tut. Es gibt die Beauty-Shots natürlich, wenn Ariel aus dem Wasser kommt und ihre Haare zurückwirft im Sonnenuntergang. Das ist für mich teilweise schon wirklich sehr nah am Kitsch dran, wo ich sagen muss, heieiei, also jetzt noch eine Schippe mehr und dann wäre es wirklich sehr klebrig geworden. Auch wenn Ariel dann auf den Stein hoch und die Welle hinter ihr bricht am Stein und sie singt ihren letzten Refrain. Oh, ja, kann man auch, glaube ich, anders inszenieren, ohne dass es direkt so der Kitsch sein muss. Aber es ist immer noch eine Liebesgeschichte und das darf man nicht vergessen. Ich habe die Computereffekte eben schon ein bisschen angesprochen. Die sehen ordentlich aus, aber also wenn man sich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal Guardians of the Galaxy 3, da sah es halt Weltklasse aus. Hier gibt's mal stärkere, mal schwächere Momente. Es ist eine klebrig, süße, bunte Musical-Show. Das muss man wissen, wenn man reingeht. Und es ist halt ein Familienfilm. Absolut, dafür ist er auch völlig okay. Also abseits davon, ob man jetzt auch Fan des Originales oder nicht. Ich fand den völlig okay dafür. Halt zu lang. Darstellermäßig auch, also sehr gut bis gut. Und inhaltlich halt genau das, was man schon kennt. Da hatte ich mir vielleicht dann ein bisschen mehr gewünscht, dass man vielleicht noch andere Zutaten findet und das ein bisschen abwandelt, aber man ist sich da sehr treu geblieben, kein Risiko gescheut, weder in der Inszenierung noch am Drehbuch. Songs nach wie vor toll und insgesamt ist das für mich ein okayer Film. Ein okayes Remake. Ist es unnötig? Sicherlich. Kann man es trotzdem gucken? Ja, würde ich schon sagen. Ist jetzt nichts, was mich völlig aus den Socken gehauen hat, aber ich sag jetzt auch nicht, gib mir meine gestohlene Zeit zurück. So ist es nicht. Ariel, die Meerjungfrau, deswegen jetzt, nicht deswegen, ist jetzt im Kino ab 25. Mai. Toller Familienfilm, die Kids werden es lieben, garantiert. Und von mir gibt es dafür 3 von 5 möglichen Hollywood-Schaukeln. Ja, wer Freude dran hat, bitte sehr, der größte Neustart diese Woche. Aria, ich bin sehr gespannt, wie der an den Kassen performen wird. Unser Datenanalyst, Zuschauerzahlenanalyst Luke ist ja leider nicht da. Vielleicht können wir da dann nächste Woche auch mal einen Blick auf die Zahlen werfen. Was das angeht, Ariel, also 3 von 5 Hollywood-Schaukeln von mir für das Remake. So, jetzt macht denn hier einer irgendwie die Überleitung ins Heimkino? Nee, ich glaube, die lassen wir diese Woche tatsächlich mal weg. Ich möchte jetzt nochmal sprechen über eine absolute Herzensangelegenheit für mich natürlich, weil Michael J. Fox natürlich auch Herzensangelegenheit für mich. Aufgrund von Zurück in die Zukunft bei Apple TV Plus ist verfügbar. Ja, könnt ihr jederzeit streamen. Still, a Michael J. Fox Movie heißt das Ding. Der Dokumentarfilmer Davis Guggenheim hat sich Michael J. Fox angenommen. Ich kann ein bisschen verstehen, warum man das jetzt noch machen möchte, die Dokumentation über das Leben von Michael J. Fox. Für mich ist Michael J. Fox einer, der nie mit Skandalen aufgefallen ist. Ich habe mir seine Biografie ja gekauft, sein Buch. Auch da geht er total offen mit seinem Leben um. Er war Alkoholiker, der Erfolg von Familienbande und der parallele Dreh ja damals zu Zurück in die Zukunft. Man erfährt halt auch, wie er das gemacht hat. Also es ist wirklich, es ist eine Schnittmontage dann, dass er abends einfach vom Set von Familienbande nach Hause, nee, nicht nach Hause, ins Auto mit meinem Fahrrad zum Set von Zurück in die Zukunft, da nachts bis 3 Uhr gedreht hat, kurz nach Hause, ein paar Stunden geschlafen, wir zum Set von Familienbande und das über 3 Monate und das kann nicht gesund sein, das habe ich schon gemerkt während des Schauens, aber es sind auch, also Salem, er erzählt es dann selbst aus seiner Biografie, man hört ihn und die Szenen, die er dann erzählt, sind nachgespielt. Also nicht mit ihm, sondern tatsächlich mit einem anderen Cast. So aber, dass man auch das Gesicht dann nie sieht von dem Schauspieler, der Michael J. Fox dann verkörpert. Und ja, es ist halt sehr berührend zu sehen, wie er erzählt, wie er das erste Mal gemerkt hat, dass das nicht in Ordnung war. Denn Michael J. Fox hat ja Parkinson, er hat auch eine Parkinson-Stiftung, sammelt Gelder, um diese Krankheit zu bekämpfen. Und aus meinem persönlichen Umfeld kann ich auch sagen, meine Oma hatte halt auch Parkinson. Und wenn man das selber dann so mitkriegt, wie der Zerfall da des Menschen stattfindet. Das ist wirklich tief tragisch und traurig. Und bei Michael J. Fox sieht man es ja jetzt auch immer mehr. Er ist von Parkinson gezeichnet, was ich an ihm absolut bewundernswert finde und was ich ihm hoch anrechne, dass er daraus keinen Hehl macht, sich trotzdem in die Öffentlichkeit stellt. Er zittert im wahrsten Sinne am ganzen Körper. Er möchte aber darauf aufmerksam machen. Und er lebt das Leben trotzdem weiter und das vor allen Dingen nicht in erster Linie für sich, sondern für seine tolle Frau, die auch in der Dokumentation zu sehen ist, wie sie sich auch kennengelernt haben, seit Jahren, also seit zig Jahren ein Paar sind, die ihn immer unterstützt hat. Seine tollen Kinder, die dabei sind, man sieht sie einmal beim Familientag, ganz tolle Kinder, die ihm aber, und das ist ihm, glaube ich, auch sehr wichtig, nicht mitleidig irgendwie anschauen, sondern einfach so mit ihm umgehen, als sei er einfach Michael J. Fox. Und das schafft die Doku ganz toll. Ein bisschen wenig vielleicht so vom Komplettleben des Michael J. Fox. Bisschen sehr kurz angerissen. Aber insgesamt einfach den Typen Michael J. Fox als den zu zeigen, der er ist. Und auch jetzt ist er für mich immer noch ein absoluter Sympathisant. Und ich wusste, dass ich heulen werde. Ich habe auch geweint, weil wenn man ihn da sieht und er möchte einfach, ja, man muss es ja so sagen, die letzten Jahre seines Lebens auch noch genießen, weiterleben so und nicht von jedem bemitleidet werden, so, oh, du Armer mit Parkinson. Und ihn dann noch selber auch zu hören, wie er von seiner Karriere, von seinem Glück, auch dass er nichts hatte und wie es dann dazu gekommen ist, dass er so zu so einem Everybody's Darling wurde, wie er darüber spricht, das ist, ja, einfach wunderschön zu sehen. Und ich habe ja eben gesagt, ich kann mir halt gut vorstellen, warum sie die Doku jetzt noch gemacht haben, weil ich glaube, Michael J. Fox auch einfach Angst hat, dass es eines Tages dann vorbei ist. Das muss man dann auch so sagen. Also ich habe, wie gesagt, bei meiner Oma auch gemerkt, wie schnell es dann gehen kann und ja, wie traurig das dann auch wird. Ja, Michael J. Fox, ich will den Tag noch gar nicht, da will ich noch gar nicht dran denken. Für alle, die ihn mögen, für alle, die seine Filme mögen, das auch fällt mir ja gerade ein, das ist übrigens teilweise wirklich sehr gut in der Doku dargestellt, dass die einzelnen Lebensstationen, nicht Karrierestationen, sondern Lebensstationen von Michael J. Fox, nur anhand seiner Filme, des Filmmaterials, was er gedreht hat, auch sehr gut aneinander geschnitten wurden, dass sie genau das zeigen, was er im Leben da auch erlebt hat. Ja, guckt es euch an, weint eine Runde mit Michael J. Fox. Für mich das, was ich mir erhofft hatte von der Doku, aber ihn einfach zu sehen, ist auch einfach schon so alleine großartig. Und ich hoffe, dass er noch jede Menge weiterer Jahre uns erhalten bleiben wird, sein Parkinson-Projekt weiter vorantreiben kann und einfach weiterhin der ist, der er ist. Toller Mensch. Für mich gibt es 4 Hollywood-Schaukeln für Still a Michael J. Fox-Movie jetzt bei Apple TV Plus. Genau, und dann habe ich schon als Abschluss dieser kleinen Mini-Folge von Janosch Traumfabrik-Stunde das, was ihr jetzt bei Amazon Prime Video streamen könnt. Und Vorsicht, Obacht ist geboten, FSK 18. Naja, FSK ist ja falsch. Alterseinstufung von Amazon ist die 18, also es geht durchaus blutig und hart zur Sache. Ich spreche von Dead Ringers, auf Deutsch die Unzertrennlichen. Ja, eigentlich eine Serienausarbeitung eines Romans. Es gab da schon mal eine Filmverfilmung von David Cronenberg von, die in den 80ern spielt. Und ja, ist ein, ja, letztlich ein Remake von Die Unzertrennlichen von 1988 von David Cronenberg. Damals allerdings waren es 2 Männer. Jetzt haben wir hier mit Rachel Weisz, die 2 Frauen spielt, 2 Zwillingsschwestern spielt, die Hebammen sind oder beziehungsweise Geburtsschwestern im Krankenhaus. Und ja, irgendwann verlieben die sich aber beide in die gleiche Frau, eine Schauspielerin. Und das sorgt jetzt gerade an der Stelle, ich bin bei Folge 3 von 6, also genau in der Hälfte, sorgt das für ein bisschen Spannungen zwischen den beiden. Und das macht so aus. Die sind sehr rabiat, aber sind grundverschieden in ihrem Wesen. Die eine, Beverly, ist ja eher in sich gekehrt. Die andere, Elliot, ist eher so nach vorne. Sehr vulgär auch. Und damit eckt sie vor allen Dingen immer so an. Und die beiden wünschen sich sehr eine Geburtspraxis aufzuziehen und suchen dafür gerade Investoren, die das Vorhaben unterstützen, die natürlich auf Geld aus sind, während die beiden Mädels eher so auf das Wohl ihrer Patientinnen aus sind. Da gibt es dann so Reibungspunkte, aber wohin das führt, muss man jetzt mal sehen. Hat sehr explizite Szenen, sehr blutige Szenen, also so auch das ab und zu jemand, der das vielleicht so hart findet, wegschauen muss. Luke würde da auf jeden Fall weglugen. fällt auch unter Horror-Thriller das Ganze. Ja, und bisher lässt sich das sehr gut an. Also, ich bin gespannt, wo es hingeht. Ist sehr Psycho-Thriller-mäßig. Man weiß auch, ich spekuliere auch schon ein bisschen rum, gibt es die eine Zwillingsschwester vielleicht gar nicht oder gar nicht mehr? Bildet sich die eine das nur ein? Denn wir sehen sie auch immer wieder bei einer Therapie, wo sie aber alleine sitzt. Ich glaube, das ist jetzt Elliot. Ich bringe die beiden selber gern mal durcheinander. Gilt es noch herauszufinden. Ich kenne den Originalfilm von 1988 nämlich nicht. Ich kenne auch das Buch nicht. Twins heißt es. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wohin das jetzt führt, was die Auflösung sein wird. Bisher gefällt es mir sehr gut. Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, Weltbewegendes, sodass ich sagen würde, krass, so eine Serie habe ich noch nicht gesehen. Aber es ist sehr gute Horror-Thriller-Unterhaltung. Langweilig nicht. Und vom Setting her auf jeden Fall spannend. Also ich bleibe dran. Und aktuell sind das für mich bei 3 von 6 Folgen 3,5 Hollywood-Schaukeln für Dead Ringers. Ich muss das ja jetzt auch noch schnell gucken, weil der eine oder andere würde es hier aus dem Podcast vielleicht wissen. Ich habe ja Amazon Prime gekündigt. Wurde mir einfach zu teuer und ich habe jetzt noch genau 2 Wochen, um all das nachzuholen, was ich noch nicht geguckt habe. Dead Ringers gehört dazu. Dann hoffe ich, euch auch noch erzählen zu können von Citadel, der neuen Krimiserie von den Russo-Brüdern, die ja massiv beworben wird, auch von Prime Video. Und Air wollte ich mir auch noch schauen. Der Film mit Ben Affleck und Matt Damon, über den euch Luke ja hier was erzählt hat, der kurze Zeit im Kino lief und dann direkt zu Prime Video kam, den würde ich mir noch sehr anschauen. Ja, und dann vielleicht auch noch Dead Ringers zu Ende bringen. Das war meine kleine Folge für diese Woche. Nächste Woche, wie gesagt, melde ich mich dann hoffentlich mit 2 Kinofilmen, die ich fest eingeplant habe. Und hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß nur mit mir und ohne Luke. Ist ja klar, ne? Bei Janoschs Traumfabrikstunde. Und ich mach's einfach. Warum soll ich jetzt noch lange drum reden? Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht auch in einer Ein-Mann-Konstellation. Vielleicht macht Luke zwischendurch ja auch nochmal was, falls er irgendwo da, wo er gerade ist, irgendwas sehen kann. Und ansonsten verbleibe ich mit den besten Grüßen und sage natürlich, rammel den Rochen und bis ja, nächste Woche. Das reimt sich jetzt zwar nicht, aber es ist einfach so. Ba, ba, ihr Lieben.